Der RBB 888 Podcast. 100% Promi.
Ja, schönen guten Tag.
Wir kennen Sie natürlich alle seit 2016 als Dresdner Tatortkommissar Peter Michael Schnabel aus der Stadt, in der Sie geboren sind und auch die ersten 6 Jahre aufgewachsen sind. Wie fühlt sich das denn für Sie an?
Naja, das ist ein großes Privileg, dass ich da Zeit verbringen darf in der Stadt, in der ich geboren und die ersten 6 Jahre aufgewachsen bin. Ich habe wahnsinnig schöne Erinnerungen an Dresden und an meine Kindheit. Also ich hatte eine sehr, sehr glückliche Kindheit offensichtlich, die ersten 6 Jahre lang zumindest. So, und ja, und das ist doch überraschend, wie viele Bilder und Geschichten man dann doch noch im Kopf hat. Ne? So, und die dann eben mit Architektur, mit Orten, an denen man plötzlich ist, auf einmal tauchen Sachen wieder auf. Mensch, hier warst du mal, da ist ja das und das passiert. Oder ne, so, das ist, und vielleicht ist es ja auch im Alter ein bisschen so, dass man ein bisschen infantiler wird oder sich zumindest für die Kindheit und für seine Ursprünge ein bisschen mehr interessiert.
Ja, und auch gerade so aus der Kindheit bestimmte Gerüche oder bestimmte Geschmäcker noch verbindet.
Ja. Ja, ja. Nee, das ist verrückt, weil ich war mit einer Zeitung, also da hatten wir gerade ein Jahr den Tatort gedreht, dann war ich mit einer Zeitung da, wo ich aufgewachsen bin, Alt-Koschitz in der Ecke. Und da gab es noch den Bäcker, den ich als Kleinkind kannte. Und damals war es noch üblich, ich weiß gar nicht, ob es sowas jetzt noch gibt, dass man als Kind da hingehen konnte und man bekam Kuchenränder und die bekam man umsonst. Also das von den fertigen Kuchen, die dann verkaufsfertig waren, wurden die Ränder abgeschnitten. Das war natürlich wahnsinnig lecker. Also so, ich sag mal, so sinnliche Dinge, ne, an die man sich plötzlich dann wieder erinnert.
Wie war denn das, als Sie das Angebot des Tatorts bekamen? War das sofort gefühlt ein Sechser im Lotto oder mussten Sie im Moment überlegen?
Boah, das ist natürlich eine besondere Chance, weil es gibt kein anderes Programm im fiktionalen deutschen Fernsehen, was so viele Zuschauer erreicht. Und das ist natürlich was Besonderes. Ne, so. Und dann kam aber dazu, ich meine, es geht ja jetzt nicht nur um zu tun zu haben und eine möglichst große Reichweite zu haben, sondern die ersten Bücher hat der Ralf Hussmann geschrieben, der Erfinder von Stromberg. Mhm. Und das empfand ich als einen ganz besonderen Reiz, weil ich mir immer schon mal gewünscht hatte, von dem Texte sprechen zu dürfen.
Ihre Rolle des Schnabel, das ist ja ein sehr wertekonservativer Mensch. Wie viel von Ihnen selbst steckt denn da drin?
Naja, das ist das Furchtbare, dass halt auch in jeder Rolle ein bisschen was von einem selber steckt. Also, weil ich bin ja der die Fantasien entwickelt und man natürlich aus seinem, nicht immer aus dem persönlichen, aber auch aus dem beobachteten Erfahrungsschatz natürlich schöpft. Und wir sind ja alles ambivalente Menschen. Also wir sind ja nie nur das eine, ne, sondern auch manchmal sehr widersprüchlich. Und ich glaube, dass eben auch ein bisschen was von dem Schnabel in mir steckt.
Was muss insgesamt so eine Rolle haben, dass sie packt, dass sie interessiert, dass sie sagen, ach, möchte ich unbedingt machen?
Also möglichst widersprüchlich sein. Also das finde ich interessant. Also Figuren, wo man, sag mal, jetzt nicht einfach sagt, der ist jetzt der Held, der Gute oder ne, so, sondern das muss schon irgendwie, also damit es interessant ist, muss das was sein, wo man sagt, ach Mensch, da muss man sich mit dem Widerspruch innerhalb eines Menschen auseinandersetzen. Das finde ich aufregend. Und ansonsten hängt es natürlich immer vom ganzen Buch ab und von der Konstellation, ob man sagt, das ist ein interessantes Angebot oder nicht.
Sie sind in Dresden aufgewachsen, die ersten 6 Jahre, dann Ost-Berlin, Ihre Mama Kostümbildnerin, der Papa Regisseur. Stellt man sich das dann so vor, die Kindheit quasi so in den Theaterkulissen? Hier haben wir beide an der Volksbühne gearbeitet.
Ja, es ist so. Also es ist, als ich dann selber Theater gespielt habe, habe ich das nicht mehr so erlebt, weil da war das nicht mehr so üblich, dass Leute ihre Kinder mitbrachten und die dann da rumtobten in den Pausengängen oder mal auf der Probe störten und zugucken und so. Aber das hat der Besong damals an der Volksbühne ermöglicht. Und also ich erinnere mich mit Beglückung an die ersten Maifeiern, nicht wegen dem Demonstrieren, sondern weil es da hinterher wurde, gab es eine Schminkstraße, man konnte sich verkleiden. Und da sind wir rumgetobt durchs Theater. Ich habe auch dann verkleidet mir Proben angeguckt von Dingen, die ich wahrscheinlich noch gar nicht verstanden habe, aber das war eine riesige Spielwiese. Das war toll, ja.
Waren das auch so die Momente, in denen Sie tatsächlich für sich beschlossen haben, das auch beruflich zu machen?
Ja, das, ich weiß gar nicht, wie das so gereift ist, weil es gab ja schon ein paar unterschiedliche Berufswünsche auch. Also,
welche zum Beispiel?
Naja, ich konnte mir schon vorstellen, auch mal bei der Polizei zu sein.
Ach.
Oder ich konnte mir auch vorstellen, damals zur See zu fahren. Ne? Weil man hatte ja auch die Fantasie, wie kannst du aber die Welt sehen, wenn du in der DDR sitzt. Also so, die Physik hat mich interessiert, auch schon als ganz junger Mensch. Oder, ne? Also es gibt ja unterschiedliche Interessen, aber ich hab dann angefangen, Arbeitertheater zu spielen in Weißensee, in so einem Jugendtheater. Und dann hat sich das halt immer mehr verfestigt, ne? So, dass man sagt, nee, das ist der Beruf, den möchte ich gerne ergreifen.
Und als Schauspieler können Sie ja alles sein, was Sie dann sein möchten.
Ich kann es zumindest so tun, ja. So tun, als ob, ja.
Genau. Mit 12 Jahren haben Sie erfahren, dass Sie nicht der leibliche Sohn Ihres Vaters sind. Und das war mehr oder weniger durch einen Zufall.
Ja, das ist, ich meine, nun war das damals so, dass man sieht das ja heute anders. Heute ist so Patchwork ja eher der Normalzustand. Und damals ging es wohl meinen Eltern auch darum, mich ein bisschen zu schützen. Es gab es in der Klasse nicht, geschiedene Kinder von Geschiedenen oder ne, so. Mhm. Und damit ich das Gefühl habe, in einer heilen Familie aufzuwachsen, hat man eben das mir vorenthalten sehr lange. Und dann habe ich es durch einen Zufall rausgefunden und umso schöner. Also ich meine, umso reicher wurde mein Leben. Also nicht nur, dass ich den Halbbruder, mit dem bin ich ja nicht aufgewachsen, mit dem Jan Josef, dass ich den sozusagen dann auch mal kennengelernt habe, sondern ich habe ja auch noch einen richtigen Vater und der hat auch noch ein paar Kinder in die Welt gesetzt. Und das ist natürlich toll, da hast du auch immer ein paar Geschwister.
Ja, Sie haben das gerade so nebenbei gesagt. Sie haben erfahren, dass Jan Josef Liefers tatsächlich Ihr Halbbruder ist. Wie war da die erste Begegnung?
Ja, die erste Begegnung weiß ich gar nicht mehr richtig. Da habe ich den, nachdem der hatte so eine hübsche Freundin und, und der war irgendwo unterwegs und kam uns mal besuchen. Und vorher wurde immer verhindert, dass wir uns treffen, so um uns beiden irgendwie ein gutes Gefühl zu geben oder ne, so aus diesem Gedanken heraus. Aber das. Ja, später, als der auf die Schauspielschule gegangen ist in Berlin, da war ich dann so 16, 17 so und da bin ich dem auch ein bisschen hinterhergelaufen, habe ich mir Szenenstudien angeguckt und mir von ihm auf der Gitarre Sachen zeigen lassen und bin ihm da ein bisschen auf den Keks gegangen, glaube ich.
Zigaretten gedreht.
Ja, genau, zum Beispiel, das hat er mir gezeigt. Wobei er gar nicht mehr raucht schon seit vielen Jahren, aber bei mir ist es geblieben.
1984, da waren Sie dann 17, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe,
ja.
Sind Sie der Mama in den Westen gefolgt. Wie ging denn das?
Nee, meine Mutter hatte, also es gab damals ja so, es gab auf der einen Seite gab es ja diese Ausreisewellen, wo man hinterher erfahren hat, dass der Franz Josef Strauß ja doch für jeden irgendwie 100.000 Mark bezahlt hat, für jeden, der ausgereist ist. Ne? Das waren ja auch so, ja, humanitäre Hilfen und was auch immer er dahinter dachte. Und meine Mutter ist weggeblieben bei einer Arbeit im Westen und die ist dann zu einem Kostümbildnerkongress nach West-Berlin. Da hatte sie einen Pass und durfte hin und da hat sie gesagt, dass sie nicht zurückkommt unter der Bedingung, dass ich nachkäme. Und dann hat sie das gemacht. Das war natürlich auch dramatisch, weil sie sich ja auch von meinem erziehenden Vater getrennt hat. Und und dann saß ich da mit meinem Vater und dann habe ich erstmal die Prüfung an der Schauspielschule gemacht in Ost-Berlin und hab da auch noch bestanden. Die haben natürlich aus politischen Gründen, die wollten mich da behalten und wollten natürlich einen Grund haben, dass meine Mutter wieder zurückkommt. Ja, und dann habe ich am nächsten Tag bin ich selber aufs Amt gegangen und habe einen Ausreiseantrag gestellt. Und das war ein großes Glück, ein großes, großes Glück, dass das ohne Probleme lief. Es gibt Leute, also noch 10 Jahre vorher sind Leute ja verhaftet worden oder denen wurden die Kinder weggenommen oder ne, wenn die so einen Antrag stellten, das reichte ja mitunter. Und ich durfte und musste bis zum letzten Tag in die Schule gehen, die waren äußerst höflich zu mir auf dem Amt. Und das hatte aber vielleicht auch damit zu tun, dass meine Mutter über Freunde in West-Berlin den Egon Bahr eingeschaltet hat. Der kannte jemanden, der den kannte. Und, und der hat sich offensichtlich auch unter anderem für mich persönlich eingesetzt. Und wir haben auch hinterher, muss ich auch ehrlich sagen, dem Bahr und dem Herrn Straßen Dankbrief geschrieben. Weil das gehört sich so für mich.
Wie war Ihr Gefühl, als Sie dann hier rüberkamen als 17-Jähriger?
Ja, ich war erst mal erschlagen. Also ich meine, ich bin ja Tränenpalast ausgereist, Friedrichstraße, und da habe ich mich von meinem Vater verabschiedet. Und da auf der Westseite, meine Mutter hat gerade eine Arbeit gehabt in Finnland, weil es wusste ja keiner, wann ist der Tag genau, wann man da rauskommt. Und da haben mich Befreundete, also Schriftstellerfreunde von meiner Mutter, haben mich abgeholt. Und da sind wir mit der S-Bahn dann zum Bahnhof Zoo gefahren. Und dann habe ich da, also ich meine, das ist so profan, ne? Aber Kaugummiautomaten, 50 Mercedes-Taxis, überall, damals war ja Bahnhof Zoo noch ein Zentrum, ja. Da waren überall diese riesigen Reklamen, und also mir ist so ein bisschen fast schwarz vor Augen geworden. Also es hat, ja, das ist vielleicht auch, die Erwartungshaltung ist ja irgendwie groß, und trotzdem weiß man nicht, wie sich das anfühlt. Und aber das sind dann auch verrückte Sachen passiert, dass ich dann am zweiten oder dritten Tag, haben die mich eingeladen auf ein amerikanisches Eis ins Europacenter, und ich hatte Angst, auf die Toilette zu gehen, auf die öffentliche Toilette, weil ich dann doch irgendwie ein Bild hatte, wieso ist das verboten für erwachsene Menschen, hier zu sein? Also muss doch hier irgendwie auch Dramatisches passieren können. Und ja, ich dachte, da steht einer mit der Heroinspritze auf der Toilette. Oder, ja, aber so, das sind ja gar nicht konkrete, sondern ein bisschen obstruse Fantasien und Ängste, die man da hat. Ne? Und ja, wieso war das verboten, da hinzufahren? Also ne, das denkt man ja gar nicht politisch, sondern das ist ja dann doch irgendwie eine sehr persönliche Angst, die man dann da auf einmal entwickelt.
Oder? Sehr emotional, ja.
Ja, sehr emotional. Und also es hat auch, ich muss mal sagen, es hat auch ein paar Jahre gedauert, bis ich richtig angekommen bin im Westen. Das hat also, bis man wirklich angefangen hat, Leuten zuzuhören. Und nicht nur, ich habe ja am Anfang dafür gelebt sozusagen und Erlebnisse und Erfahrungen gemacht, um sie meinen Freunden in Ostberlin zu schreiben und um denen zu, guck mal hier, die Platte, und da habe ich das gesehen und da war ich dort, ich war in Paris, guckt mal hier ein Foto und ne, so, also wo man so, und bis man sich davon löst und dann ja, selber da ist und ankommt und merkt, ach Mensch, guck mal, das, also so Menschen ein bisschen anders einschätzen kann und anfängt zuzuhören, das hat ein bisschen gedauert. Und ich war ein junger Mensch, ne? So.
Ja, eben. Sie waren überhaupt sehr jung für alles. Sie haben dann die Schule abgebrochen und dann kam ein Angebot, nach Bochum zu kommen. Und da wurden Sie so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen.
Ja, ja, ne, da hat mich ein befreundeter Regisseur angerundet, also Manfred Karge, der sozusagen auch mein Theatervater ist, dem ich wahnsinnig viel zu verdanken habe. Und der eben auch schon lange ein Freund und auch der Regisseur meiner Mutter war und an der Volksbühne schon. Und ja, und meine Mutter hat dem erzählt, wahrscheinlich ein bisschen ein Akt der Verzweiflung, Mensch, der hat die Schule geschmissen. Und dann hat er mich angerufen, hat gesagt, ich habe gehört, du hast die Schule geschmissen. Ja, ich habe hier einen Schauspieler rausgeschmissen. Was hältst du denn davon? Morgen früh, 10 Uhr Probe, in 14 Tagen Premiere, Bochum. Und da habe ich gesagt, na sofort, bin sofort in den Zug gestiegen und dahin gefahren. Ja, das war natürlich total aufregend. Und ein großes, großes Glück.
Und das heißt, Sie kamen und blieben, kann man erst mal sagen, in Bochum, ne?
Naja, das war, also in Bochum, wir haben das war die Eroberung des Südpol damals, die erste Inszenierung, wo ich mitmachte. Und weil das gut lief und der Karge auch Spaß mit mir hatte oder daran glaubte, hat er direkt danach am Schauspielhaus Köln die Ratten gemacht, wo ich den Bruno spielen durfte, der ja bei Hauptmann eigentlich 18 Jahre alt ist. Und ich wurde gerade 18 oder war gerade 18. So, und das war sehr, sehr aufregend. Seine Frau, die nun leider verstorbene Lore Brunner, die ja auch ein bisschen meine Theatermutter war, die hat dann darauf geachtet, dass ich Stimmbildung nehme und Sprecherziehung nehme. Und dann war ich ja auch ein Jahr zwischendurch auf der Schauspielschule Bochum. Auch das hatte sie vermittelt, gesagt, nee, der Junge muss auf eine Schauspielschule. Und ich habe aber dann zwischendurch immer noch Theater gespielt und habe das nicht so richtig ernst genommen, die Schule. Und da hat dann die Schule hinterher gesagt, als dann wieder ein Angebot von Köln kam, gleich zwei Stücke zu machen, hat gesagt, jetzt müssen Sie sich entscheiden, Theater spielen oder Schule. Und ich habe mich fürs Theater spielen entschieden.
Ja, und die aufregende Zeit ging ja weiter. Ende der 80er, da waren Sie dann 20, ging es ans Wiener Burgtheater. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Mit 20. Und dann haben Sie gearbeitet mit Klaus Peimann und George Tabori.
Ja, ja. Ich meine, das ist sozusagen auch, um das ein bisschen zu relativieren. Also mein großes Plus war, dass ich so wahnsinnig jung war Und das ist ja, ich meine, normalerweise sind Leute, die eine Schauspielschule abgeschlossen haben, mindestens 22, 23, die Mädels manchmal ein bisschen jünger als die Jungs. So, und das ist dann eben ungewöhnlich, dass es einen 18, 19-jährigen Schauspieler gibt. Und der Peimann kannte mich ja schon aus Bochum und ist dann nochmal nach Köln gekommen, hat sich eine Inszenierung angeguckt, hat mich engagiert oder hat mir ein Angebot gemacht. Ich konnte es mir damals sogar ein bisschen aussuchen, ob ich nach Hamburg, Berlin oder nach Wien gehe.
Wahnsinn.
Ja.
Also ich meine, so rückblickend, das ist ja schon, das klingt ja wie so ein Märchen. Ja, das
ja,
ist ja
aber
fast nicht wahr.
Ja, aber in dieser Position war ich nie wieder in meinem Leben.
Ja, aber gerade so Anfangssituationen sind ja so prägend.
Das ist richtig. Das ist natürlich auch erstmal, man muss ja erstmal eine Chance kriegen. Und wenn man die Chance hat, also ich bin gut, auch das Burgtheater hat jetzt einen tollen Ruf, aber da, als ich da hinkam, das hatte damals, also so viele Kollegen gibt es nirgends an anderen Theatern engagiert. Das hatte allein 80 Männer engagiert. Und davon waren, weiß ich nicht, 15, 16 in meinem Alter und bestimmt 10 besser als ich, dachte ich. So, und da musste man sich auch erstmal durchsetzen.
Ja, eben, das wollte ich gerade fragen. Hatten Sie es da auch richtig schwer, sich da zu behaupten?
Nee, das eine Glück war, dass mein Theatervater, der Karge, da war und der mich sozusagen auch regelmäßig besetzte. Also, dass ich da sozusagen auch immer wieder was Schönes zu spielen hatte. Und auf der anderen Seite ist das natürlich eine Herausforderung, die nimmst du an oder nicht. Also, dass du guckst, schaffst du das, dich irgendwie nach vorne zu spielen? Und da ist auch was geblieben, sag mal so, in meiner Berufsauffassung oder in dem, wie mir Spielen Spaß macht. Ist natürlich, ich versuche immer, wenn ich in einem Ensemble spiele, klar, dass man Freude hat und man spielt miteinander und das ist ein Miteinander. Aber letztlich möchte ich natürlich meiner Figur recht geben, dass die Leute am Ende diese Figur toll finden oder am unterhaltsamsten finden. Oder das ist mir davon ein bisschen geblieben, ja.
Wer oder was hat Sie denn in dieser Zeit geerdet? Weil ich meine, all das führt ja oftmals dazu, gerade in dem Alter so ein bisschen abzuheben.
Tja, das frage ich mich heute auch. Also was mich dann irgendwann geerdet hat, ist, dass mir dann, da war ich 28, mein erster Sohn geboren wurde. Das hat mich ganz entschieden geerdet, weil da war plötzlich, sag mal so, diese Verrücktheit dieses Berufs, das ist ja auch ein komischer Beruf, den man da hat. Ne? Also wenn ich da auf der Bühne abgelehnt werde, ne? Und damals war ja noch die Zeit der großen alten weißen Männer, die dann noch mal geschrien haben, schlecht, schlecht, Brambach, das ist schlecht, Sie sind kein Mensch oder irgendwas, ne, so. Ja, das sind, das hat ja eine, also bei jemand, der ein Tischler, ne, der einen Tisch baut, da kann man hinterher sagen, na ja, gut, der wackelt oder so, aber das etwas künstlerisch abzulehnen heißt ja, dem passt meine Nase, meine Fantasie nicht, meine Sprache, meine Art zu gehen, zu stehen, meine Ausstrahlung. Also, ne, so, das ist ja was, das geht ja so tief, weil man das ja auch nicht messen kann.
Da braucht man schon sehr viel Selbstbewusstsein.
Ja, das gehört dazu. Das stimmt. Und das waren nicht immer schöne Momente. Und also umso mehr war das dann, ich sag mal, für mich eben sehr erdend, als mein erster Sohn geboren wurde, weil da war mir klar, Mensch, pass mal auf, das ist ein Job. Du musst eine Familie ernähren. Das ist viel, viel wichtiger. Das Kind ist so viel wichtiger, als ob du irgendwo gelobt wirst. Wenn du gelobt wirst und was gut machst, hast du eine Chance, dass du die Familie vielleicht noch sicherer die nächsten Jahre ernährst. Aber das ist nicht so wichtig. Und zu Hause hat das nichts zu suchen.
Und plötzlich ist man selbst nicht mehr Mittelpunkt.
Ja. Ja, auch im eigenen Denken, ne? So in dem Kreisen um das, was man da tut. Und das ist ja schon, ich meine, der Beruf, das ist auch die Gefahr, die große Nabelschau, ne? Dass man so ständig sich mit sich selber, nur mit sich, mit seiner eigenen Wirkung, mit, ne, so, das kann sowohl ins Negative wie, ne, also dass man darunter leidet, aber auch zu Hybris führen, ne? Dass Leute nur noch so um sich und ich, ja, so.
Absolut.
Wie diese Schauspielerwitze, ne, so, ich war gestern auf der Beerdigung und habe die Rede gehalten und, ne, so, und dann fragst du hinterher, wie war ich? Oder ne, so diese...
Den kann die noch
ja,
nicht.
Ja, aber diese Art von, ne, diese Art von Eitelkeit, die sich natürlich einstellt in dem Beruf. Und das ist eben schön, wenn man da was anderes hat.
1999 kamen Sie dann ans Ensemble Berliner Schaubühne bis 2001. Welche Erinnerungen haben Sie an diese Berliner Zeit?
Auch eine gespaltene. Das eine ist, dass während dieser Zeit meine erste Ehe kaputt ging. So, das war, wir haben uns irgendwie verloren und Ja, das wiegt natürlich schwer. Und die andere Seite ist, dass das eine wahnsinnig schöne, spannende Zeit war mit dem Thomas Ostermeier. Das war, ja, dass wenn ich nicht, also ich habe ja nur gekündigt oder um Auflösung meines Vertrags gebeten, weil ich bei drei Banken Schulden hatte und die Scheidung ins Haus stand und ich konnte nicht mehr schlafen nachts. Einfach so, man sagt, und da reichte das Theatergeld nicht und ich wusste, ich muss gucken, dass ich drehen kann, dass ich, und da muss man ja erstmal sich Castern, Regisseuren vorstellen und das dauert ja eine Zeit, bis sowas dann läuft oder wenn man Glück hat, ne? Und ich hatte Glück dann hinterher, aber sonst würde ich heute vielleicht noch dort spielen. Ich fand das einen ganz aufregenden Aufbruch und ich wollte auch schon Jahre vorher mal bei dem Thomas an der Baracke gastieren und wir kannten uns auch schon länger und das hat der Peimann mir damals nicht erlaubt.
Und wenn Sie so an das Berlin der damaligen Zeit denken, wo war da so Ihr Kiez, wo haben Sie sich aufgehalten?
Nee, das war für mich ganz komisch, weil ich bin ja am Prenzlauer Berg aufgewachsen und ich habe meiner Ex-Frau gesagt, du darfst aussuchen, wo wir in Berlin wohnen. So, wo, ne, so, das war die Verabredung und da wir nun aber auch mehrere gemeinsame Freunde im Prenzlauer Berg hatten, sind wir dann auf die Schönhauser Allee gezogen, also eine Ecke, die ich sehr gut kannte. Um die Ecke habe ich Fußball gespielt als Kind im Kantian-Stadion früher und im Kolosseum, ne, ein paar Meter weiter, hatte ich Jugendweihe und so, naja, das sind ja alles so Sachen, die so kommen, aber es, das war ja noch so eine Umbruchszeit, also zumindest in der Ecke, wo wir damals wohnten, wohnten halt auch noch wirklich Ostberliner. Das ist jetzt manchmal so komisch, wenn ich zu meiner Mutter komme, die am Friedrichshain wohnt, was ja auch wahnsinnig schön ist, da ist ja alles toll gemacht, tolle Spielplätze und aber in dem Haus wohnt kein Berliner mehr. So, oder kein Ostberliner aus der Zeit, ne? So, das ist, hat halt eine Verdrängung stattgefunden. Und das ist manchmal komisch, weil man so, das war ja ein Arbeiterbezirk früher. Also das war, ich erinnere mich an kinderreiche Familien bei uns in der Klasse, an Banden, die es gab im Friedrichshain, wo wir Angst hatten, dass die uns den Fußball wegnahmen. Was, ich meine, jetzt ja nicht nur schön ist und sozialromantisch, aber es ist sozusagen so ein ganz anderes Bild als das, was sich heute bietet. Mhm. Na, so, und das ist manchmal komisch. Und das fing damals schon an, weil da war ich ja schon länger weg aus Berlin und aus Wien kommend, da fing das damals so ein bisschen an, wo ich dachte, ja Mensch, fühle ich mich hier jetzt heimisch oder ja, das war so ein bisschen und dann ging die Ehe auseinander. Ich habe angefangen zu drehen und ich wohnte immer noch in der ehelichen Wohnung. Da war das Kinderzimmer immer noch mit den Zeichnungen an. Das habe ich irgendwann nicht mehr ausgehalten. Und dann habe ich eine Frau in Wien beim Drehen kennengelernt, auch eine Wienerin, die im Ruhrgebiet lebte, verheiratet mit zwei Kindern. Und da bin ich dann einfach dahin gezogen, weil ich dachte, ich muss jetzt mich irgendwie verändern.
Das ist ja Ihre jetzige Frau, nämlich Christine Sommer.
Das ist meine jetzige, genau, genau.
Aber wenn wir schon jetzt bei diesem Sprung sind, Sie beide haben sich bei einer auch wieder Tatort-Dreh kennengelernt, Österreichischer, ne? Mit Krasnitzer, glaube ich.
Genau.
Ja. Ja, und war das bei Ihnen so Liebe auf den ersten Blick?
Das war sozusagen, ich meine, das, die Trennung mit meiner Ex-Frau, das lag schon ein bisschen. Ich hatte gekämpft noch und so, aber ich bin auch nicht unschuldig, dass es auseinandergegangen ist. Und ja, und dann war es so ein Moment, wo ich innerlich schon wieder, ne, wo man innerlich schon wieder offen ist und guckt, ne, so, das ist ja, sonst hätten wir uns vielleicht nie getroffen oder hätte das nicht stattgefunden. Und dann habe ich, das war ein Tatort, den wir auch noch in Obermeierhofen in Steiermark drehten, in einem Hochzeitsschloss oder in einem Schloss, in dem gerne geheiratet wird, wo zum Beispiel unser ehemaliger Bundespräsident Herzog da mal geehelicht hat. Und das war natürlich eine unglaublich romantische Umgebung und mit so riesigen, so alte Räume, mit so riesigen Badezimmern, also wirklich ein Schloss, ja, so. Und da durfte ich einen Monat verbringen und da habe ich meine jetzige Frau kennengelernt. Und das war, von mir aus war es lieber auf den ersten Blick. Bei ihr weiß ich, bin ich sicher.
Und was haben Sie getan, um sie zu überzeugen?
Ich viel Geduld gehabt und ich habe sie bequatscht, sozusagen.
Wir kommen auf Ihre Frau und Sie natürlich nochmal zu sprechen, denn Sie stehen ja demnächst hier auch gemeinsam bei uns auf der Bühne im Renaissance-Theater. Aber jetzt haben wir gerade erstmal noch bei Ihrem ja quasi Drehbeginn. Sie fingen dann an, also vom Theater auch Film und Fernsehen zu machen, haben ja vieles gemacht. Also gut, bei Lenin, das Leben der Anderen, der Vorleser. Ich meine, es liest sich ja sowieso wunderbar, wenn man das hier so alles... Sie haben den Honecker gespielt. Was Was würden Sie selbst so als Ihren Durchbruch, als Ihren beruflichen bezeichnen? Gab es den in der Form?
Ja, das kann man, ich meine, man steckt ja nicht in den Köpfen der anderen drin, ne, so. Also, das war sicher wahr, dass ich, es gab, da habe ich Soko Wismar gemacht und.
Der Fall Barschel, natürlich, ja, ne? Und, das wurde ja mehrfach prämiert auch.
Das war ja dann später, aber ja. Ich weiß, dass ich hatte ja dann eben Soko Wismar eine feste Rolle und hatte immer Angst, Mensch, dass du nicht ein Vorabendserienschauspieler bist, sondern dass man sich doch für Größeres auch empfiehlt und so. Und dann haben wir uns getrennt von Soko Wismar und dann habe ich in diesem Jahr dann eben, ne, direkt im Anschluss konnte ich mit dem Christian Petzold bei Jella mitspielen und in den Fälschern. Und ein Jahr später waren beide Filme auf der Berlinale. Und das war vielleicht etwas, wo Leute dann aufmerksam wurden oder wo man sagt, Mensch, ja, das, aber das, ich meine, man ist freischaffend, man hat es nie geschafft. Es ist sozusagen immer, nach einem Jahr kann ich immer sagen, ah, das Jahr hast du gut geschafft, hast schöne Angebote gehabt oder hast gute Arbeit gemacht. So, das ist ja schon mal in der heutigen Zeit überhaupt ein Privileg, Angebote zu haben.
Absolut, aber es gibt dann schon auch immer den Moment, von dem an man zum Beispiel auf dem Markt wirklich auch erkannt wird.
Ja, ja, und das, also ich glaube, das, meine, das sind ja immer Sachen, in welchen Zusammenhängen man ist. So, gut, bei Lenin, da geht, ist der Vorspann vorbei, da bin ich auch schon wieder aus dem Film. Beim Leben der anderen gehe ich einmal oder zweimal durchs Bild als der Stasi-Mann, der die Wohnung verwanzt. Also, so, das ist schön, das liest sich in der Vita schön und das fällt auf. Oder manchmal hat man eben auch Glück mit der Wahl der Filme. Also, ich sag mal, das war, da hatte ich schon viele Drehtage. Und meine Frau ist manchmal ganz unentspannt, sagt, jetzt machst du aber nichts hier für kein Geld. Und dann haben sie mich aber für Oh Boy angefragt und das gab nicht viel Geld. Das war ein Low-Budget-Film. Und da habe ich zu Hause erzählt, ich habe da noch eine Kostümprobe in Berlin. Das dauert vielleicht ein bisschen länger. Hätte nie gedacht, dass dieser Film zum Beispiel so für Furore sorgt. Ja. Ne? So, also das kann man ja auch nicht berechnen, so ein Erfolg. Und das war ja auch ein ganz besonderer, wie viele Preise der gewonnen hat und ja, was für ein besonderer Film das war. Aber das sind manchmal so Dinge, wo man da eben das Glück hat, dabei zu sein und vielleicht gesehen wird und andere sagen, ach Mensch, guck mal, der Brambach, ja, besetzen wir den mal.
Ja, und den Honecker haben Sie gespielt, Willkommen bei den Honeckers, und da waren Sie erst gar nicht dafür vorgesehen, das haben Sie ganz kurzfristig erst erfahren.
Das habe ich relativ kurzfristig bekommen, also ich weiß nicht, ob es eine Woche oder 10 Tage vor meinem ersten Drehtag war. Boah. Da hatten eine ganze Reihe namhafter Kollegen haben das abgesagt, dass sie den nicht spielen wollen. So, und da wurden natürlich prominente DDR-Kollegen, ich kann gar nicht sagen, wer das alles war, aber es waren einige sehr prominente Kollegen, die abgesagt haben. Und dann sind sie in ihrer Not, haben sie mich gefragt und ich habe sofort ja gesagt. Sofort ja gesagt. Allerdings ist es auch ein bisschen fatal, weil dachte ich, na komm, den Honecker, den wirst du da spielen können. Und dann habe ich mir Reden angehört und festgestellt, naja, der redet aber eine Mischung aus Saarländisch und Sächsisch.
Dieser Singsang,
das kriegst
ja
du in 10 Tagen überhaupt nicht hin. Das geht ja, der Schüttauf hat das ganz toll gemacht. Der hat ja auch mal den Honecker gespielt, ne, in einer Komödie, wo er so eine Doppelrolle gespielt hat. Der hat das ganz toll gemacht. Der hat den sprachlich auch, hat sich da so, aber es war auf der anderen Seite auch noch so einen alten Mann zu spielen. Und das ist auch wieder eine Sache, weil das so eine ambivalente Figur war, in dem Fall. Ne? Ja. So, weil das auf der einen Seite natürlich ein Täter, ja, so, was der über Maueropfer sagt, das sind selber schuld. Und ne, also so diese Ecke, aber auf der anderen Seite in diesem Film aber auch ein Opfer, der von diesem jungen Bild-Zeitungsredakteur aufgesucht wird, der vorgibt, da eine kommunistische Gruppe in Deutschland gegründet zu haben und mit dem Fotos macht. Und dann sind die eine Woche später in der Bild-Zeitung, die Fotos. Das hat sozusagen, ich meine, es ist jetzt nicht ungerecht, dass dem das passiert ist, aber es hat auch eine gewisse Tragik. Und ja, das machte das Ganze auch interessant.
Sie gelten ja so als detailversessen in Ihren Rollen. Stimmt das so? Und was heißt das eigentlich?
Naja, ich komme vom Theater. Und am Theater hat man gemeinhin 8 Wochen Zeit. Manchmal sogar mit dem Palmann haben wir manchmal ein halbes Jahr geprobt für Peer Gynt oder für große Inszenierungen. Und und diese 8 Wochen, da kann man eben jeden Tag darüber nachdenken und ausprobieren, welche Wege man mit den Texten geht. Und beim Drehen hat man diese Zeit nicht. Ne, das ist, ja, das kompensiere ich dann vielleicht ein bisschen, dass ich dann doch denke, je genauer man sich damit beschäftigt und je mehr man da eindringt in das, was, ich meine, das ist ja auch nicht immer Literatur. Am Theater habe ich den Vorteil, wenn ich dann Shakespeare spiele, dann weiß ich, das ist gute Literatur, das weiß man seit, das ist ausprobiert worden. Mhm. Ja. So, aber bei einem Drehbuch, das muss ich ja erst rausstellen. Es kann auch sein, dass der Satz nicht gut ist oder nicht gut formuliert und, ja, da, man kann eigentlich gar nie aufhören dann zu. Ich mache auch beim Drehen selber, ich nerve manchmal die Regisseure, weil ich so viele Takes will. Mal, ach komm, lass uns noch einen machen. Wollen wir nicht noch eine Alternative machen? Oder?
Naja, das lieben ja die Regisseure.
Na, die lieben es besonders, wenn sie unter Zeitdruck sind.
Und ja, sind sie dann nur ungeduldig so mit sich selber oder auch mit den anderen?
Also, nee, nur mit mir. Ja. Nur mit mir. Das würde mir nie einfallen. Ich sag mal, klar hast du eine Meinung über was ein Kollege macht oder ne, so, das gefällt einem oder man hat nicht so einen Zugang, aber ich finde eher, Kollegen sind eher dazu da, dass man von denen lernen kann. Und da kann ich, ob das Kinder, Anfänger, alte Kollegen, also man kann von jedem was lernen. So, das finde ich eher aufregend in der Betrachtung. Ich sage, der macht es ja anders und die Fantasie entsteht anders als bei mir oder der macht es selbstverständlicher, einfacher oder ne, so. Hm. Und bei mir selber, das halte ich oft gar nicht aus. Und mich anzugucken, das ist manchmal eine Qual. So, ja, weil man natürlich alles sieht. Ne? Da siehst du, ach, um Gottes Willen, da hast du nicht geschlafen die Nacht. Da bist du so energielos. Oder wieso sagst du den Satz denn so? Und, ne, so das, ja, und als Schauspieler hast du ja sowieso wenig Einfluss beim Film. Das ist, also klar, vor der Kamera bin ich und so, aber wie das geschnitten wird, welchen Take er nimmt, ja, was er, wie er das zusammenschneidet, ob da vielleicht sogar noch eine Musik drunter kommt, darauf hast du wenig Einfluss.
Wenn Sie mit Ihrer Frau zusammen arbeiten, also auch auf der Bühne stehen, knallt das dann oft hinter den Kulissen?
Also ganz ehrlich, manchmal ja.
Und woran liegt es dann meistens?
Das eine ist, dass meine Frau, sag mal, auch eine sehr selbstbewusste Frau ist, eine gute Schauspielerin, aber eben auch die Haare auf den, das Herz auf der Zunge trägt, sagen wir mal so. Und ja, und ich manchmal eben auch ja, schnell mal auch aufgeregt bin und ja, eben diese Detailverliebtheit habe und sage, nee, lass uns das nochmal proben oder lass uns das nochmal so machen oder auf keinen Fall mit Headsets, ich finde, das geht nicht für den Abend oder so. Und da gibt es manchmal Diskussionen, da sind die Veranstalter ganz beunruhigt, ob überhaupt noch was stattfindet heute.
Sind ja. Sie sich denn grundsätzlich dann eher also Sie sind schon unterschiedlich, nicht so sehr ähnlich?
Wir sind sehr unterschiedlich. Mhm. Also wir sind nicht nur, dass ich aus Sachsen komme und Sie aus Österreich, so. Wir sind ganz unterschiedliche Temperamente. Also meine Frau, wie gesagt, hat das Herz auf der Zunge und sie sagt, was sie denkt. Und auch wenn es ihr manchmal zum Nachteil führt, ne, so, das ist ihr wurscht, sie muss ehrlich sein und so. Und während ich, sag mal, ein sehr harmonischer und Mensch bin und eher versuche, Verständnis auch für andere Positionen zu haben und manchmal eben nicht mit der Sprache rauskomme und manchmal nicht so klar sage, was ich eigentlich jetzt fühle. Und ja, da kann ich von meiner Frau mir manchmal eine Scheibe abschneiden.
Sie haben es schon gesagt, Ihre Frau Österreicherin, Sie stammen aus Dresden, sind aber eigentlich ja auch halb Berliner, kann man ja irgendwie auch sagen. Ja, und jetzt leben Sie beide in Recklinghausen.
Ja, ja.
Ja, im Ruhrpott.
Ja, seit nun mittlerweile 20 Jahren und ich möchte das nicht missen.
Weil die haben ja auch das Herz auf der Zunge im Grunde.
Passt die das haben ja. Das Herz auf der Zunge und das ist auch wieder was einen sehr erdet. Also wenn ich da durch Recklinghausen laufe und manchmal einer über die Straße ruft, Herr Brambach, hab Sie gestern wieder im Fernsehen gesehen, war nicht so dolle. Das ist, ja, aber das ist toll und das ist ja ganz nett, das ist ja herzlich gemeint. Ne? So, das ist ja gar nicht ne? So ein... Und ich finde, das erdet einen, das ist schön. Also die Leute im Ruhrgebiet kommunizieren überhaupt gerne miteinander. Und ja, und es gibt auch so eine Grundsolidarität, die wahrscheinlich auch noch aus dem Bergbau, aus der Schwerindustrie kommt. Also so, wo man so merkt, wenn ich sage, du Mensch, wir ziehen heute um, kann mir einer helfen? Ja, da stehen fünf Leute und die bringen auch noch drei Freunde mit und die sind pünktlich da. So, also nicht, das ist so selbstverständlich, was man in Großstädten, das hat ja gar nicht mit Berlin, das ist in Hamburg, München oder so wahrscheinlich weniger hat, weil da hast du natürlich, sag mal, einen ganz anderen sozialen Radius oder hast vielleicht auch andere Verpflichtungen oder so. Das ist aber auch eine Mentalitätssache.
Stimmt das eigentlich, dass Sie Ihre Texte oftmals im Keller lernen, so rauchend vor sich hin?
Ja, das hat aber vor allen Dingen damit zu tun, dass ich nur im Keller rauchen darf.
Ach so.
So, also ich meine, das ist das Erste. Ich darf nur im Keller rauchen und oder draußen eben, was ja logisch ist. Also wir haben ja auch ein Kind und meine Frau ist Nichtraucherin und das finde ich auch selbstverständlich. Und da habe ich mir eben so eine kleine Raucherinsel eingerichtet, wo ich sehr bequem sitze auf einem Thron, auf einer Art Thron. Und ja, und das ist für mich eine schöne Art oder ein schöner, ja, eine schöne Umgebung, ja, so, um das zu machen. Und da entstehen Sachen im Kopf. Also, meine, weil das ist ja, wenn ich Texte mache, ne, das geht ja nicht nur ums Lernen, sondern das ist ja immer auch sozusagen, ich kann es ja nicht alleine spielen, eine Szene. So, also das heißt, ich muss mir auch immer die Antwort von dem anderen dazu denken, überlegen, wie könnte der das machen, was erzählt die Szene insgesamt und Dinge ausprobieren, ob man vielleicht, es gibt ja einen Satz zu sagen, gibt es Millionen Möglichkeiten. Mhm. Ja, und da habe ich im Keller keinen, der mich stört und keiner, der sagt, jetzt hör mal auf. Außer, dass meine Frau manchmal runterruft, lebst du noch? Wirklich wahr, ja.
Und es gibt auch noch das Gerücht, dass Sie Ihren Text nicht immer ganz drehbuchgetreu sprechen.
Ja, das hat aber damit zu tun, dass ich mich manchmal so intensiv mit dem Text beschäftige und feststelle, dass manchmal ein bisschen es anders zu sprechen, anders zu formulieren, meiner Figur leichter fällt oder was anderes irgendwie stärker erzählt oder überhaupt stärker ist. Und ja, das hängt auch immer von dem Regisseur ab und von dem, was der sozusagen auch möglich macht und natürlich auch von den Texten. Also ich habe auch schon ein, zweimal Drehbücher gehabt, die quasi Literatur waren. Und da kannst du nichts verändern. Da ist ja gerade das Sperrige, das Spannende an der Sache.
Jetzt am 10. Mai können wir sich hier beide, Sie und Ihre Frau, an drei Abenden in Berlin erleben auf der Bühne des Renaissance-Theaters mit Kästners Ein Gang vor die Hunde. Das ist ein musikalischer Streifzug durch Kästners Fabian mit Ihnen in der Hauptrolle. Was erwartet uns da?
Ja, ich sage erstmal, wie das entstanden ist. Ne? Entstanden ist, dass wir jetzt wir haben viele Lesungen und so, dass wir jetzt eine richtige Inszenierung gemacht haben, ist, weil meine Frau hat diesen Roman gelesen. Das ist ja die Urfassung von Fabian. Mhm. Und es ist ein Roman natürlich. Deswegen ist es ein Streifzug am Ende durch Kästners Fabian, weil man kann so einem Roman gar nicht in seiner Fülle und in seiner Bildhaftigkeit gar nicht gerecht werden. Ne? So. Und beim Durcharbeiten, wir wollten ursprünglich zu zweit das mal als Lesung machen, vor ein paar Jahren bei den Ruhrfestspielen. Und beim Durcharbeiten bin ich drauf gekommen, nee, das muss man größer machen. Man muss das inszenieren, muss einen Theaterabend draus machen. Und das ist auch meine erste Inszenierung sozusagen, die ich gemacht habe.
Da hat es doch bestimmt auch geknallt bei der Vorarbeit, oder?
Natürlich hat es da auch geknallt. Natürlich, na klar.
Gehört auch dazu.
Das gehört dazu, also im guten wie im blöden Sinne. So. Und dann haben wir noch zwei Kollegen, habe ich noch dazu engagiert und drei Musiker und eben eine Fassung gemacht. Erstmal muss man eine Fassung machen, die sozusagen den Roman so erzählt, wie ich ihn gerne erzählen möchte oder die Stellen herausstellt, ne, die ich interessant finde. Und das ist ein wahnsinnig unterhaltsamer Roman, der 1932 erschienen ist, also oder erscheinen sollte damals, Der Gang vor die Hunde, wurde dann aber vom Verlag zensiert, wegen zwei Szenen, die dem Verlag nicht passten, ja, so politisch und gesellschaftlich nicht passten. Und daraufhin hat er ja umgeschrieben, Fabian geschrieben. So. Und wir nehmen aber Den Gang vor die Hunde sozusagen, diesen Ursprungsroman als Vorlage. Und der ist, es gibt sehr, sehr lustige, theatrale Momente in dem, was der Kästner schreibt. Wir verändern ja auch gar nichts an dem Roman, ne? Sondern wir springen hier nur ein bisschen durch die Geschichte durch. Und das Spannende ist natürlich, dass es 1932 geschrieben wurde und der Fabian Fabian ja, sag mal, das ist ja das alter Ego von Kästner selber. Literaturgeschichte studiert hat, der als Werbetexter arbeitete und sich so durchs Berlin der Endzwanziger, Anfang 30er treiben lässt, durch so das Partyleben. Und ganz nebenbei passiert die Machtergreifung der Nationalsozialisten.
Ja, es ist also die Geschichte hat eben leider auch viele Parallelen zu heute.
Sie hat ganz viele Parallelen zu heute. Was ich allerdings an der Geschichte besonders toll finde, ist, dass sie ohne jeglichen Zeigefinger auskommt. Also gar nicht, sondern es erlebbar macht, wie man in etwas reinrutscht. Selbst wenn man eine klare Meinung hat. Der hat ja eine klare Meinung, der Fabian, zu den Nazis. Er verachtet die, findet die dumm. So, aber er nimmt sie nicht ernst. Und ganz am Schluss der Geschichte ist er dann plötzlich kurz davor, dass er bei einer rechtsnationalen Zeitung anheuern will, weil er schon länger arbeitslos ist und sich denen anbiedert regelrecht und hinterher darüber nachdenkt und sich fragt, ob denn Werbung nicht auch Moral haben muss und wie sich das denn anfühlen würde, für sowas Reklame zu machen, ob er das denn überhaupt will. Und dann ist der Kästner ja großartig, weil das ist ja sowohl im Fabian wie im Gang vor die Hunde kommt ja dieser großartige, überraschende Schluss, mhm, wo diese Figur versucht, ein Kind zu retten, moralisch zu handeln. Ja, das ist ja eine Figur auf der Suche nach Moral. Er hat mehrere Dialoge mit seinem Freund über Moral, über Gesellschaft, was man mit Gesellschaft machen muss. Dass der Freund tot ist, hat er Monologe darüber. Und ganz am Schluss eben springt er einem Kind hinterher, was droht zu ertrinken. Und das Kind rettet sich ans Ufer und Fabian ertrinkt. Er hat vergessen, dass er nicht schwimmen konnte. Und das finde ich in seiner Symbolkraft und auch in der Überraschung, die das für die Zuschauer, die den Roman jetzt nicht so gut kennen, mitbringt, finde ich das großartig.
Absolut. Ab 10. Mai 3 Abende Kästners Ein Gang vor die Hunde mit Martin Brambach und seiner Frau Christine Sommer. Ein paar wenige Karten gibt es wohl auch noch. Aber jetzt vorher können wir sie im Fernsehen erleben, nämlich jetzt am kommenden Donnerstag, der 2. Mai. Im ersten 20.15 Uhr im Wien-Krimi Tod im Kaffeehaus. Das ist für Sie ja auch wieder eine Stadt der Erinnerungen. Ihre Frau kommt daher und Sie mit dem Wiener Burgtheater.
Ja, das war natürlich auch herrlich, dass ich da drehen durfte, dass ich da einen Monat lang Zeit verbringen durfte in Wien. Und natürlich bin ich auch in die Kaffeehäuser geschritten und zu meiner alten Arbeitsstätte. Und ich meine, mein erstes Kind ist da geboren. Ich habe immer noch viele Freunde in Wien und ich bin da sehr gerne in der Stadt. Es ist eine sehr, sehr lebenswerte Stadt.
Nehmen Sie uns ganz kurz mit in die Geschichte dieser Folge.
Ja, Tod im Kaffeehaus. Das, ich meine, erstmal ist ja das Besondere an dieser Reihe, dass ein Blinder ermittelt, von dem großartigen Philipp Hochmeier gespielt. Mhm. Also das macht ja schon mal diesen Krimi als Format ganz ungewöhnlich. Und das ist ja auch, dieser Blinde ist ein Ex-Polizist, also sozusagen ein externer Ermittler, wenn man so will. Und der wird am Anfang der Geschichte ans Sterbebett eines Ex-Kollegen gerufen, der im Gefängnis saß und vertraut ihm etwas an. So, und dann passieren mehrere Morde in dem Umfeld von Kaffeehäusern und von dem, wo eben dieser Ex-Polizist auch ein bisschen recherchiert hatte oder damit drin hing. Und dann kümmert sich dieser Alex Haller, so heißt der blinde Ermittler, kümmert sich dann eben um die Auflösung dieses Falls, weil es ihm ja auch eine Herzensangelegenheit war, weil es ein Freund war. Und dann trifft er irgendwann in dieser Ermittlung auch auf mich. Und ich bin auch ein Ex-Polizist. Ich war damals sein Vorgesetzter und ich habe damals diesen Fall mit dem Kollegen damals betreut. Und ich will gar nicht zu viel verraten. Es ist eine wahnsinnig spannende Geschichte. Es hat ein toller Regisseur, der David Navrat hat das inszeniert und Tobias von den Börne hat da Kamera gemacht. Ein ganz großartiger Kameramann. Ich glaube, auch die Bilder sind sehr sehenswert. Und dann kommt noch dazu, was das auch sehenswert macht, dass, ich meine, kann kein Wien-Krimi geben ohne diesen speziellen Humor, den ja nur die Wiener haben. So einen speziellen schwarzen Humor, der Wiener nennt ihn Schmäh.
Der Wien-Krimi, jetzt am Donnerstag um 20.15 Uhr im Ersten. Ja, und im Sommer geht's ja schon weiter. Da kommt nämlich der nächste Kinofilm, 2:1.
Ja.
Ich durfte den schon sehen in der Pressevorführung, war sehr begeistert, denn es ist nach einer wahren Begebenheit. Erzählen Sie uns kurz noch was dazu.
Ja, ich meine, das grundsätzlich geht es darum, dass da die Währungsumstellung war, ne? Und dass die hatten ja das große Problem, die Banken in der DDR, dass man konnte auf die Bank gehen, DDR-Geld abheben und dann eine Woche später konnte man Westgeld abheben. Aber wie schaffen sie die ganzen Tresore leer und um das neue Geld reinzubringen. Das heißt, das DDR-Geld wurde gar nicht verbrannt. Das haben sie gar nicht geschafft in diesem Umfang. Und das wurde zu großen Teilen eben in Stollen vergraben. Und da nimmt dann eben diese herrliche Geschichte ihren Anfang. Das war ein großes Vergnügen, da mitzuspielen. Und ich meine, was für ein Ensemble. Das die Sandra Hüller, der Ronald Zerfeld, der Max Riemelt,
Dream
der Peter
Team.
Kurt.
Also, absolut.
Gibt es kaum. Also, und dass ich da mitspielen durfte, ist herrlich. Das war eine sehr schöne Zeit, die wir da in Gera haben wir das gedreht, die wir da verlebt haben.
Ein ganz, ganz großartiger Film kommt jetzt im Sommer raus. Es gibt ein Zitat von Ihnen im richtigen Leben. Ich weiß, dass Glück flüchtig ist. Welche Momente genießen Sie ganz besonders?
Ja, ich genieße im Moment ganz besonders Momente, wenn ich ehrlich bin, die ich mit meinem Hund verbringe. Wir haben seit anderthalb Jahren einen Hund und das ist für mich, das bringt mich dermaßen runter und das ist so, das nimmt mich so in den Augenblick mit, weil das sind Lebewesen, die sind im Moment so und ich meine auch mit einer Treue und einer Unbedingtheit, einer Liebe, das können wir Menschen gar nicht und das holt mich sehr runter, das entspannt mich und mit dem mache ich, wenn ich denn zu Hause bin und so. Heute besucht mich meine Frau, mit dem Hund kommt sie hierher und so und da werde ich gleich einen riesigen Spaziergang machen mit dem Hund, das weiß ich.
Martin Brambach, wir freuen uns auf Sie und Ihre Frau mit dem Kästnerabend im Renaissance Theater ab dem 10. Mai hier in Berlin, aber jetzt erstmal Donnerstag im Wien Krimi 20.15 Uhr im Ersten. Danke, dass Sie da waren, hat mir viel Spaß gemacht.
Ja, danke auch.